Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir wissen alle, dass wir schwach sind, zumindest ich hoffe, wir wissen alle, dass wir schwach sind. Wir sind irdene Gefäße. Wir haben das heute in unseren Bibelgruppen gelesen. Die Frage ist, will ich seine Kraft erleben? Will ich anders werden? Oder sage ich, ich bin nicht schwach, ich bin einfach so, ich kann nicht anders werden. Der erste Teil stimmt, du bist schwach. Der zweite Teil ist falsch. Du kannst anders werden. Du kannst die Kraft Gottes in deinem Leben erleben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten für einen Christen. Ein brauchbares Leben oder ein vergeudetes Leben. Wenn du das Zweite führen willst, brauchst du überhaupt nichts zu tun. Es ist ganz leicht. Du kannst für dich leben, so leben, wie du willst, wie es dir gefällt. Setz dich für andere ein, wenn du Lust dazu hast. Setz dich fürs Evangelium ein, wenn du nichts Besseres zu tun hast. Ein Leben ohne wirklichen Sinn. Du bist schon Christ, aber nicht ganz für den Herrn da, oder? Ein vergeudetes Leben. Wenn du ein brauchbares Leben führen willst, musst du dem Herrn hundertprozentig zur Verfügung stehen. Aber wenn du diese Entscheidung triffst, dann ist Freude da. In diesem Abschnitt heute werden wir zwei Menschen sehen. Der eine Mensch führt ein brauchbares Leben, ein Leben, das Gott verwenden kann. Und der andere führt meiner Meinung nach ein vergeudetes Leben. Im ersten Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, sehen wir den Abraham, der ein brauchbares Leben führt. Er geht zu einem Seminar zum Thema Gebet, aber eigentlich geht er nicht zum Seminarleiter, der Seminarleiter kommt zu ihm, weil er will, dass Abraham wächst. Wenn du anders werden willst, musst du beten. Ich möchte das sehr betonen, wenn du anders werden willst, musst du beten. Ich rede manchmal mit Christen in der Seelsorge, die mit großen Problemen kämpfen. Und ich frage sie, ob sie beten, und sie sagen nein. Dann kann ich garantieren, sie werden nicht anders werden. Gebet verändert die Welt, das sagen wir oft, aber Gebet verändert uns auch. Jetzt schauen wir diese Verse an, die Verse 16 bis 33 in Kapitel 18. Es geht um Gebet, und in diesem Gebet, in diesem ganzen Abschnitt, sehen wir drei Dinge, die da sein müssen, wenn wir wirklich ein brauchbares Leben führen wollen. Es geht um Gebet. Der erste Bestandteil, der unbedingt in unserem Leben da sein muss, ist eine Beziehung. Die Verse 16 bis 22. Eine Beziehung. Die Verse 16 bis 22. Das Gebet in dieser Stelle fängt erst in Vers 23 an. Aber das Gebet ist nur möglich, weil eine Beziehung da ist. Abraham hat Gott kennengelernt. Das ist natürlich ein Grund, warum für viele Menschen das Gebet irgendwie nur ein Rätsel ist. Sie denken, Gebet, ich kann überhaupt nichts damit anfangen, weil sie noch nicht Christen sind. Es ist noch keine Beziehung da. Ich kann nicht mit jemandem reden, wenn ich ihn gar nicht kennengelernt habe. Eine Begegnung muss stattfinden. Aber in Abrahams Leben hat diese Begegnung schon stattgefunden. Die Verse 16 bis 19 hier in diesem Abschnitt, es geht alles um Beziehung. Vers 17, der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt. Das ist eine Beziehung da. Er sagt, weil Abraham mich kennengelernt hat, weil eine Beziehung da ist, möchte ich ihm sagen, was ich vorhabe. Die Beziehung ist da. Der Schöpfer des Universums überlegt und sagt, ich sollte schon dem Abraham sagen, das sagen, was ich vorhabe, weil er mein Freund ist. Stell dir vor, der Schöpfer des Universums sagt, dieser Abraham ist mir so wichtig, ich muss das ihm mitteilen, was ich vorhabe. So wichtig bist du in Gottes Augen. Die Beziehung ist da. Und wir brauchen diese Beziehung, um beten zu können. Die Beziehung hat in Abrahams Leben in Kapitel 12, Vers 1 angefangen. Der Bund ist in Kapitel 15 geschnitten worden. Und jetzt ist die Beziehung da. Und deswegen ist Abraham jetzt in der Lage, mit dem Schöpfer des Universums zu reden. Die Verse 20 und 21, das ist jetzt, was Abraham hört. Der Herr sprach: Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß. Und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Vers 22, die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Und ich habe eine Fußnote in meiner Bibel. Es kann auch heißen in Vers 22, der Herr aber blieb noch vor Abraham stehen. Und ich tendiere dazu zu denken, dass die Fußnote recht hat. Die anderen beiden, die Männer, gehen weg. Und Abraham denkt, es ist jetzt abgeschlossen, dieser Besuch ist jetzt vorbei. Aber der Herr steht noch da und sagt nichts. Und schaut Abraham an, als ob er sagen will: Wolltest du was sagen, Abraham? Das heißt, er lädt ihn jetzt zu einem Gespräch ein. Er ruft ihn ins Gebet. Rede mit mir, sagt er. Diese Beziehung ist mir so wichtig. Gott ist der Vorsitzende und er lädt Abraham zur Vorstandssitzung ein. Wenn du Christ bist, hast du das sicher schon erlebt. Vielleicht hast du einige Zeit lang nicht wirklich gebetet, dir nicht die Zeit genommen. Aber auf einmal passiert etwas in deinem Leben und du spürst es einfach: Ich muss beten. Das ist Gott, der vor dir steht, dich anschaut und sagt: Wolltest du was sagen? Reden wir miteinander. Wenn ich beten will, ist Gott nicht überrascht. Er staunt nicht darüber, wie geistlich Andrew Page ist. Er ruft mich ständig ins Gebet. Er will, dass ich mit ihm rede. Und ich denke, ich nehme an, wir haben das alle, das erlebt, diese Woche. Gott möchte, dass diese Beziehung, die du schon hast, wenn du Christ bist, mit dieser Beziehung, er möchte, dass diese Beziehung wächst. Er steht vor dir diese Woche und sagt: Ich möchte, ich habe so eine Sehnsucht danach, dass diese Beziehung tiefer wird. Bitte rede mit mir. Das ist der erste Bestandteil eines Gebetslebens, die Beziehung. Der zweite Bestandteil in den Versen 23 bis 25, Ehrlichkeit. Die Verse 23 bis 25, Ehrlichkeit. Warum wird Abraham jetzt beten? Weil sein Neffe Lot in Sodom wohnt? Ich glaube nicht. Vers 23, Abraham trat hinzu und sagte: Willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt und so weiter und so fort. Abraham hat ein viel größeres Problem. Er denkt, es könnte ausschauen, als ob Gott ungerecht wäre. Ich lese weiter. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so dass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Boah, er traut sich. Er ist ehrlich. Er redet ehrlich mit Gott. Er sagt Gott, wie er sich fühlt. Er wirft Gott praktisch vor, dass er ungerecht wäre. Und ich glaube, wir müssen auch lernen, ehrlich zu beten. Einige Leute hören einfach auf zu beten. Sie sagen, wenn Gott das zugelassen hat in meinem Leben, dann rede ich nicht mehr mit ihm. Die Beziehung wird nicht gepflegt. Einige Menschen beten schon weiter, aber unehrlich. Sie haben das Bewusstsein, ich sollte beten, und sie beten schon brav weiter, aber es ist nicht echt. Das ist nicht ehrlich. Sie haben etwas gegen Gott, er hat irgendetwas zugelassen vielleicht, aber sie reden mit ihm, als ob nichts los wäre. Als ob er ein sehr reicher Onkel wäre. Und man hofft nach dem Tod dieses sehr reichen Onkels, dass man viel kriegen wird. Und deswegen, wenn man den schrecklichen, aber sehr reichen Onkel trifft, ist man irrsinnig nett zu ihm. Servus Onkel, ich freue mich, dich zu sehen. Und man hofft, es wird funktionieren. Bitte, wenn du so mit Gott redest, wie fühlt er sich? Einige Menschen wie Abraham beten ehrlich. Vers 23, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Ich denke, oft stellen wir keine Fragen im Gebet. Ich denke, es ist nicht schlecht. Vers 25 wieder. Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so dass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Und es kommt immer wieder in der Bibel vor, dass Menschen, die Gott kennengelernt haben, ehrlich mit Gott reden. Sie tun nicht, als ob sie sagen Gott, wie es ihnen geht. Der David macht es in den Psalmen immer wieder. Gott, warum hast du mich vergessen? Bitte, seine Theologie war besser als das. Er hat gewusst, Gott vergisst seine Kinder nicht. Aber er hat sich so gefühlt. Und deswegen hat er das gesagt. Ich glaube, wenn wir unhöflich sind im Gebet manchmal, versteht uns Gott. Wenn wir unehrlich sind, dann weint er. Zu einer Freundschaft gehört Ehrlichkeit dazu, oder? Das ist der zweite Bestandteil eines Gebetslebens, Ehrlichkeit. Und der dritte, in den Versen 26 bis 33, Glaube. Glaube. Vers 26, da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort vergeben. Und in diesen Versen, ich freue mich sehr über dieses Gespräch, Abraham bittet um immer mehr. Er traut sich immer mehr, er hat immer mehr Glauben. Wie wäre es mit 45? 40? 30? 20? 10? Sein Glaube wächst. Das ist da eine wunderbare Kombination von Demut und Mut. Das ist ein lebendiges Gebetsleben. Und Gott geht darauf ein. Abraham hat schon eine große Furcht vor Gott im richtigen Sinn. Er weiß, wie Gott ist. Dass Gott zornig ist, dass Gott ein richtender Gott ist, nicht nur ein liebender Gott. Das ist seine erste Vorstandssitzung und er hat Angst vor dem Vorsitzenden. Aber er redet mit ihm und er bittet und sein Glaube wächst. Warum wächst sein Glaube? Das freut mich sehr. Sein Glaube wächst, weil Gott schon am Wirken ist in ihm. Es ist immer Gott, der die Initiative ergreift. Vers 26, da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Und ich kann mir vorstellen, dass der Herr einfach dasteht. Er geht nicht weg. Wolltest du noch was? Sonst noch etwas? Willst du was sagen, Abraham? Er lädt noch einmal dazu ein. Er ruft ihn ins Gebet, immer wieder. Und warum hört Abraham mit 10 auf in Vers 32? Warum geht er nicht weiter? Du hast dir sicher die Frage gestellt. Wenn nicht, bist du dann schon längst eingeschlafen. Ich denke, Abraham ist einfach jetzt zufrieden. Er ist jetzt überzeugt, dass Gott gerecht ist. Dass alles, was Gott tun wird, das wird richtig sein. Das ist eine gerechte, eine richtige Entscheidung. Und letztlich ist es nicht zum Schluss Abrahams Entscheidung, wann das Gebet abgeschlossen wird. Vers 33, der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Das gefällt mir. Abraham, ja, er geht nach Hause, weil der Herr schon gegangen ist. Ohne Glauben ist Gebet unmöglich. Und vielleicht sitzt du da und sagst, ja, aber mein Gebetsleben ist sowieso eine Katastrophe. Wenn du wissen würdest, wie mein Gebetsleben ausschaut, Gebetsleben, ich meine, das könnte man nicht als Gebetsleben bezeichnen, was ich pflege. Ja. Bitte, du bist nicht der Einzige, du bist nicht die Einzige. Es gibt mindestens 2 von uns, die Schwierigkeiten haben in diesem Bereich. Und ich wage zu sagen, mehr als 2. Aber der Herr will, dass du wächst im Gebet. Er lädt dich dazu ein, er ruft dich zum Gebet. Fang an mit dem Glauben, den du hast. Er hat nicht gleich gesagt, der Abraham, wie wäre es, wenn 10 Leute in der Stadt sind. Am Anfang hat er nur so viel Glauben gehabt, dass er gesagt hat, 50? Und dann hat er immer mehr Glauben gehabt. Das freut mich. Der Glaube ist gewachsen. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Der Herr will dich verändern. Auch im Gebet. Das ist das Spannende beim Christsein für mich. Ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Zum Beispiel, wie betest du für deine Uni? Du könntest beten, Herr, ich möchte bitten, dass alle, die an meiner Uni studieren, bis 21 Uhr heute Abend gläubig werden. Ich wage zu sagen, du hast nicht den Glauben dazu. Fang dort an, wo du bist. Vielleicht kennst du einige Leute, für die du beten kannst, dass sie jetzt im Sommer sich mit Jesus, mit der Bibel auseinandersetzen. Du kannst dort anfangen mit dem Glauben, den du hast. Und der Glaube wird wachsen. Fang dort an, wo du bist. Und der Herr wird dafür sorgen, dass dein Glaube wächst. Und so ein solcher Mensch ist ein Mensch, der ein brauchbares Leben führt. Gott kann einen solchen Menschen verwenden. Er vergeudet sein Leben nicht. Gott ruft dich ins Gebet. Gott will, dass du ehrlich mit ihm bist. Gott will, dass dein Glaube wächst. Wenn die Fußnote recht hat, in Vers 22 in meiner Übersetzung, dann ist Gott vor Abraham stehen geblieben. Fang mal an zu beten, Abraham. Fang mal an. Und es ist sicher, dass er auch dir das sagen will. Fang mal an zu beten. Rede mit mir. Ein brauchbares Leben. Jetzt schauen wir ein Gegenbeispiel an. Das ist der Lot in Kapitel 19. Wir werden das relativ schnell machen, weil es eigentlich um Abraham gehen sollte in diesen Vorträgen. Kann man ein paar Fenster aufmachen, bitte? Es ist sehr wichtig, dass wir eins wissen, was den Lot betrifft. Der Lot ist ein gläubiger Mensch. Das Neue Testament sagt, dass Lot gerechter Lot war. Das ist ein gläubiger Mensch, aber ein gläubiger Mensch, der sein Leben vergeudet. Also das heißt, wir dürfen nicht hier sitzen und sagen, ja, der Lot ist ein bisschen ein Katastrophengebiet, aber das trifft mich nicht, weil ich gläubig bin. Na, es gibt gläubige Menschen, die Gott nicht verwenden kann, weil sie ihm nicht zur Verfügung stehen. Und darum geht es, glaube ich, wenn wir uns den Lot anschauen in Kapitel 19. Lot ist gläubig, das ist das Erste, die ersten 3 Verse. Die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Und als Lot sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Und er sprach: Ach, siehe, meine Herren, kehrt doch ein in das Haus eures Knechtes und übernachtet und wascht eure Füße. Morgen früh mögt ihr dann eures Weges ziehen. Aber sie sagten: Nein, sondern wir wollen auf dem Platz übernachten. Als er jedoch sehr in sie drang, kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl, backte ungesäuertes Brot und sie aßen. Das ist ein gläubiger Mensch. Ich habe es schon gesagt, im Neuen Testament steht das klar da. Ob er schon spürt, dass diese Menschen von Gott sind, dass sie nicht nur Menschen sind, sondern Engel, das weiß ich nicht. Aber zumindest ist auch Positives im Leben von Lot. Das Zweite, in den Versen 4 und 5, er wohnt, wo er nicht wohnen sollte. Er wohnt, wo er nicht wohnen sollte. Verse 4 und 5. Noch hatten sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus, vom Knaben bis zum Greis, das ganze Volk von allen Enden der Stadt. Und sie riefen nach Lot und sagten zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Das ist irgendwie eine schwache Übersetzung. Es geht nicht um ein Kennenlernen. Es geht um homosexuelle Vergewaltigung. Das ist ganz klar vom Text her. Es geht um homosexuelle Vergewaltigung. Und der Lot, er fühlt sich in dieser Situation irgendwie zu Hause. Ich meine nicht, dass er mitgemacht hat. Und im Neuen Testament steht ganz klar, dass er sich Sorgen gemacht hat, was dort in Sodom geschehen ist. Aber in Vers 1 in diesem Kapitel steht da, dass Lot im Tor von Sodom saß. Und das ist ein Ausdruck, der das irgendwie zum Ausdruck bringt. Er ist da zu Hause. Er kann damit leben, dass andere so sündigen, so wie es offensichtlich in dieser Stadt der Fall war. Etwas zur Homosexualität sollte ich sagen. Die Bibel sagt, dass homosexuelle Veranlagung keine Sünde ist. Aber die Praxis ist Sünde. Gott glaubt an Ehe vor Geschlechtsverkehr. Und Ehe gibt es nur zwischen einem Mann und einer Frau. Und danach erst Geschlechtsverkehr. Er hat gute Gründe dafür. Wenn du nicht überzeugt bist, warum, was diese Gründe sind, frag jemanden. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. So viele Menschen machen ihr Leben kaputt, ob sie homosexuell sind oder heterosexuell, weil sie das nicht ernst nehmen. Verse 6 bis 9, das dritte, seine Beziehungen sind katastrophal. Ich staune, wenn ich das Leben von Lot anschaue. Seine Beziehung zum Beispiel zu seinen Töchtern. Vers 6, da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu. Und er sagte: Tut doch nichts Böses, meine Brüder. Seht doch, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben, die will ich zu euch herausbringen. Tut ihnen, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, dass sie nun einmal unter den Schatten meines Daches gekommen sind. Ich finde es sehr gut, dass er sie die Männer verteidigen will, schützen will. Aber wie er mit seinen Töchtern umgeht, ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es richtig ist, dieses Angebot, oder? Wie haben sich die Töchter sich gefühlt? Seine Beziehungen, katastrophal. Die Beziehungen auch zu den Menschen in der Stadt, das ist eh klar. Vers 9, sie sagten: Zurück da. Und sie sagten: Da ist einer allein gekommen, sich als Fremde hier aufzuhalten und will sich schon als Richter aufspielen. Nun, wir wollen dir Schlimmeres antun als jenen. Und sie drangen hart ein auf den Mann, auf Lot, und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Es ist nicht, als ob er viel Respekt in der Stadt hätte. Nicht so, als ob er so als Licht und Salz in dieser Stadt gelebt hätte, dass die Menschen sagen: Na, wir müssen uns das schon überlegen, was der Lot sagt, weil er eh ein gerechter Mann ist. Sie haben ihn nicht ernst genommen. Und Gott wird richten. Vers 10, da streckten die Männer ihre Hand aus und brachten Lot zu sich herein ins Haus, und die Tür verschlossen sie. Die Männer aber, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit, vom kleinsten bis zum größten, so dass sie sich vergeblich mühten, den Eingang zu finden. Und die Männer sagten zu Lot, hast du hier noch jemanden, einen Schwiegersohn und deine Söhne und deine Töchter oder einen, der sonst noch in der Stadt zu dir gehört? Führe sie hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu vernichten. Aber seine Beziehung zu seinen Schwiegersöhnen ist auch schrecklich. Vers 14, da ging Lot hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sagte, macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr wird die Stadt vernichten. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Sie haben keinen Respekt vor ihm, weil er nie ein konsequentes Leben geführt hat, nehme ich an. Er war immer inkonsequent, immer halbe Sache. Den kann man nicht ernst nehmen. Das vierte, was Lot betrifft, die Verse 15 bis 22, er ist immer halb dabei. Vers 15, sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sagten, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt. Als er aber zögerte, warum zögert er? Ergriffen die Männer seine Hand. Engel sind sehr praktisch. Und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Und es geschah, als sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er, rette dich, es geht um dein Leben, sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan, rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Da sagte Lot zu ihnen, nein, Herr. Dieser Satz am Anfang von Vers 18, in Vers 18, das ist natürlich ein Widerspruch. Entweder sagst du, ja, Herr, oder du sagst, nein. Aber du kannst nicht Gott sagen, nein, Herr. Wenn er dein Herr ist, dann sagst du ja. Siehe doch, dein Knecht hat Gunst gefunden in deinen Augen, und du hast deine Gnade, die du an mir erwiesen hast, groß gemacht, meine Seele am Leben zu erhalten. Aber ich kann mich nicht auf das Gebirge retten, es könnte das Unheil mich ereilen, dass ich sterbe. Siehe doch, diese Stadt da ist nahe, dahin zu fliehen, sie ist ja mir klein, ich könnte mich doch dahin retten. Ist sie nicht klein, damit meine Seele am Leben bleibt? Und Gott ist sehr gnädig mit ihm. Da sprach er zu ihm, siehe, auch darin habe ich Rücksicht auf dich genommen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du geredet hast. Schnell rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Daher nennt man die Stadt Zoar. Ist immer halb dabei. Immer halb dabei. Ich denke wirklich, das ist ein vergeudetes Leben. Es ist mir kaum vorstellbar, dass Gott diesen Menschen verwenden kann. Seine Frau ist ihm ähnlich. Ich glaube, sehr oft kriegt man den Ehepartner, den man verdient hat. Vers 3, das meine ich ernst, nicht nebenbei gesagt. Man kriegt den Ehepartner, den man verdient hat. Wenn du halbe Sache machst, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du heiratest, einen Ehepartner finden, der auch halbe Sache macht. Nicht schwer. Vers 23, war das jetzt böse gesagt? Vers 23, die Sonne ging über der Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Aber seine Frau sah sich hinter ihm um, da wurde sie zu einer Salzsäule. Es ist ihr ganz klar gesagt worden, tut es nicht. Aber sie tut es. Halbe Sache. Sie haben gut zueinander gepasst. Lot und seine Frau. Ach, das macht mich traurig. Und Abraham, Abraham ist anders geworden durch das Ganze. Die Verse 27 und 28. Abraham machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf die Fläche von Sodom und Gomorra und auf die ganze Fläche des Landes in der Ebene des Jordan, und er sah. Und siehe, Rauch stieg vom Land auf, wie der Rauch eines Schmelzofens. Der Abraham hat ganz neu gelernt, Gott ist immer gnädig, aber er ist immer gerecht. Und die Sünde wird er strafen. Abraham hat Gott besser kennengelernt. Ein brauchbares Leben, Abraham. Ein vergeudetes Leben, Lot. Der eine wächst mit dem Herrn, der andere spielt mit dem Feuer. Und ich denke letztlich, dass es nur die beiden Möglichkeiten gibt. Ich wachse mit dem Herrn oder ich spiele mit dem Feuer. Wie sieht's aus in deinem Leben? Der Abraham, der ganze Held des Glaubens, er hat so viel erlebt, er hat den Herrn immer besser kennengelernt. Bah, dann können wir uns recht viel von ihm erwarten, oder? Kapitel 20. Abraham brach von dort auf ins Land des Südens und wohnte zwischen Kadesh und Shur. Als er sich in Gera als Fremder aufhielt, sagte Abraham von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Kommt es dir bekannt vor? Ist die alte Schwäche wieder? Wir haben gedacht, das hat er schon in Kapitel 12 hinter sich, oder? Und er ist so gewachsen seitdem, aber diesen Schwachpunkt, diese Schwachstelle, gibt es nach wie vor in seinem Leben. Und das ist eine Warnung an uns. Es ist möglich, im Herrn zu wachsen, allgemein, aber es ist möglich, dass gewisse Schwachstellen noch immer da sind in unserem Leben. Stell dir vor, dein Leben ist wie ein Haus, du hast die Haustür aufgemacht, Jesus hinein eingeladen. Du bist Christ geworden. Super. Das ganze Haus gehört ihm. Und manchmal geht er in deinem Haus herum und er schaut sich die verschiedenen Räume an und manchmal sagt er, Moment, hier ist zugesperrt. Das ist das Schlafzimmer. Ich will auch im Schlafzimmer Herr sein. Und du sagst, naja, ich meine, das Schlüssel ist so klein und ich weiß nicht ganz, wo der Schlüssel ist, Herr. Er will alle Schlüssel haben. Wie sieht's mit dem Dachboden aus? Gewisse Dinge, die du für dich hast, wo du weißt, das ist falsch. Das ist mir wichtiger als Gott. Jesus möchte alle Schlüssel haben. Und diese Charakterschwäche ist in dieser Situation sehr, sehr gefährlich. Es ist nicht nur schrecklich für die Sarah, es ist jetzt sehr gefährlich für den Plan Gottes. Stell dir vor, Vers 2, da sandte Abimelech, der König von Gerar, hin und ließ Sarah holen. Bitte, wenn die beiden miteinander geschlafen hätten und wenn Sarah dann schwanger geworden wäre, dann hätte man nicht gewusst, wer der Vater ist. Man hätte nicht gewusst, ob Abraham der Vater ist oder dieser heidnische König. Katastrophal für den Plan Gottes, oder? Wenn der Messias der Nachkomme Abrahams sein sollte. Deswegen muss Gott eingreifen. Wir werden die ganze Stelle nicht lesen. Vers 3, Gott kam zu Abimelech im Traum der Nacht und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Abimelech aber hatte sich ihr nicht genaht. Und er sprach, Herr, willst du denn eine gerechte Nation erschlagen? Hat er nicht selbst zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und dann geht's weiter. Der Abimelech ist ganz böse auf Abraham und er hat recht. Diese Schwäche ist noch immer da. Hast du am Anfang der Woche an eine bestimmte Schwäche in deinem Leben gedacht? Hast du angefangen, mit dem Herrn darüber zu reden jetzt? Willst du anders werden? Wir haben verschiedene Schwächen aufgelistet. Ich lese sie noch einmal vor. Unabhängig. Ich lebe oft unabhängig vom Herrn. Selbstsüchtig. Erst komme ich und dann komme ich. Materialistisch. Und diese drei andere Bereiche, der Bereich der Zunge, der Bereich der Sexualität, der Bereich von Beziehungen mit anderen Menschen. Bist du gefangen in einer bestimmten Sünde? Bittest du den Herrn um Hilfe? Bist du bereit, einen anderen Christen um Hilfe zu bitten, dass er für dich betet, dass er dir hilft? Oder ist deine Schwäche, dass du nicht bereit bist, Verantwortung zu tragen? Ich rede nicht nur zu den Männern, aber besonders zu den Männern. Ist die Tendenz noch immer da in dir, dass du sagst, ja, Schatz? Oder bist du bereit, ganz für den Herrn da zu sein? Diese Schwächen können immer wieder auftauchen. Ich habe bestimmte Schwächen und ich muss sie immer wieder erleben. Und ich muss immer wieder Nein sagen, immer wieder zum Herrn zurückgehen. Abrahams Versagen in diesem Kapitel gefährdet Gottes Plan, aber Gott sorgt dafür, dass sein Plan trotzdem erfüllt wird. Und die letzten Verse für heute Abend, viel Freude in dieser Stelle, Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Das ist Gnade. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zu lachen. Und sie sagte, wer hätte je dem Abraham verkündet, Sarah stillt einen Sohn, denn ich habe ihm in seinem Alter einen Sohn geboren. Gott hält sein Wort. Gott hält sein Wort, das wird immer wieder betont. Vers 1, wie er gesagt hatte. Vers 1, wie er geredet hatte. Vers 2, zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Gott hält sein Wort, Gott ist treu. Das Wort Gottes ist zuverlässig. Wenn du angefangen hast, diese Woche Dinge zu hören von Gott durch sein Wort, darfst du wissen, er ist treu, er steht dazu. Wenn du schwach bist, dann ist er bereit, dir seine Kraft zu geben. Er ist treu. Und schauen wir, was die Gnade Gottes alles bewirkt. Das ist Freude. Vers 3. Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Vers 5. Abraham war aber 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Freude. Sarah auch, Vers 6. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Sie hat schon einmal gelacht, gell? Aber das war ein zynisches Lachen. Jetzt ist ein Lachen der Freude, weil Gott in ihrem Leben Gewaltiges getan hat. Gott hält sein Wort. Was für ein Leben willst du führen? Ein brauchbares Leben oder für ein vergeudetes Leben? Willst du mit dem Herrn wachsen oder willst du mit dem Feuer spielen? Bitte mach nicht halbe Sache. Einige von uns haben geschmunzelt, als wir gehört haben, das internationale Team, wir wollen für das Team beten, für die nächsten 40 Jahre, wenn wir alle noch da sind. Sie haben, wenn der Herr noch nicht zurückkommt, haben Sie 40, 30, 40, 50 Jahre. Du auch. Wie wird das ausschauen? Das ist toll, du bist eher am Anfang deines Lebens. Ich bin in der Mitte meines Lebens. Du bist eher am Anfang. Du kannst die Entscheidung treffen, ganz für den Herrn da zu sein. Herr, was immer das bedeutet, was immer du mit mir machen willst, bin ich offen dafür. Vielleicht sitzt du da und du denkst, das ist alles zu anstrengend. Das ist alles harte Arbeit. Lohnt es sich wirklich, ganz für den Herrn da zu sein? Die Antwort ist ja. Es lohnt sich wirklich. Ein Missionar war 30 Jahre lang in Afrika für den Herrn. Das ist lange her jetzt. Hat sehr viel gearbeitet, hat keine leichte Zeit gehabt. 30 Jahre lang hat er sich für den Herrn eingesetzt. Und nach 30 Jahren ist er dann nach Hause gefahren in die Staaten. Und er war an Bord Schiff und sie sind Richtung New York gekommen. Und er hat gesehen, es war eine große, ein großes Orchester oder eine Band am Ufer. Und viele Leute mit Flaggen und sie haben gejubelt und es waren Trompeten und so weiter. Große Freude. Und er hat sich gedacht, wow, super, meine Freunde sind da und sie wollen mich willkommen heißen. Wunderbar, ich bin so froh, dass ich da bin. Und dann hat er festgestellt, dass der amerikanische Präsident Truman an Bord war und dass die Musiker und die ganzen Leute wegen dem Präsidenten da waren. Und nicht wegen dem Missionar. Und er ist an Bord geblieben und die ganzen Leute, der Präsident, alle sind weggegangen. Und dann ist der Missionar runtergegangen. Niemand da. Niemand aus seiner Familie. Keiner aus seiner Gemeinde. Niemand da. Und er hat sich so angestrengt gehabt für den Herrn, so eingesetzt für den Herrn. Dann hat er sich gedacht, ich kann heute nicht mehr weiterreisen. Er hat eine billige Pension gefunden, hat gedacht, ich übernachte. Und bevor er schlafen gegangen ist, hat er dem Herrn gesagt, Herr, wieso? Ich habe mich so eingesetzt für dich, 30 Jahre lang. Und es ist niemand da. Keine Freude da. Ich komme nach Hause, und es ist nichts da. Und dann hat er eine Stimme gehört vom Herrn. Mein Sohn, du bist noch nicht zu Hause. Eines Tages wirst du zu Hause sein. Wenn du Jesus kennst, wirst du eines Tages zu Hause sein. Und dann wird es sich ganz sicher gelohnt haben, dass du dich ganz für den Herrn eingesetzt hast. Bitte, vergeude dein Leben nicht. Ich möchte beten.